Hausbau. Ja, wir sind dran und es geht voran. Und wir haben eine kleine Predigtreihe. Heute das zweite Thema, das Fundament. Johannes hat letzte Woche über den Plan gepredigt und heute geht es ums Fundament. Ein Fundament ist notwendig, weil es kann auch mal was schief gehen, ja? Deswegen ist ein gutes Fundament schon wichtig, dass das Haus dann auch stehen bleibt. Könnt ihr euch noch erinnern, wie das mal aussah da draußen? Da haben wir das Fundament gelegt und da war schon einiges drunter, als die Bodenplatte kam und vor allen Dingen viel, viel Eisen und dann natürlich der Beton drüber, klar. Und ich habe jetzt dann nochmal geguckt, ob ich aus der gleichen Perspektive noch andere Bilder finde bei mir. Hier haben wir schon einiges gebaut, die Mauern stehen schon ein bisschen. Und gestern habe ich ein Bild gemacht, so sieht es heute aus dieser Ecke. Da oben ist immer noch so ein kleines Eckchen von unserem alten Haus zu sehen. Das guckt noch raus. Und ich staune, welches Gewicht, also das geht mir immer wieder durch den Kopf, jetzt schon auf diesem Fundament liegt. Und ich weiß nicht, ob du es ausgerechnet hast, wie viele Tonnen da drauf sind. Ich weiß es nicht. Alles in allem wird das sicherlich über 1000 Tonnen sein, was das Haus wiegt. Ja, und mit Fundament und allem, was da schon ist, sicherlich. Da kommen jetzt mindestens nochmal 15, 20 Tonnen Begrünung und sowas alles drauf. Und die Balken halten das alle aus. Hoffen wir. Manchmal hält es auch nicht, das Fundament. Hier sollte wohl nachträglich eine Drainage ums Haus gelegt werden. Und man hat an der ersten Seite angefangen da aufgegraben und die eine Hausseite ist direkt abgerutscht. Ich würde sagen, kein durchgehender Ringanker, ne, um das mal mit den Fachworten zu sagen. Ja, schlechtes Material vielleicht, am Eisen gespart, nicht richtig geknüppelt. Jedenfalls ist hier eine Seite weg. Es geht auch anders, wenn man ein gutes Fundament hat. Burj Khalifa, 828 Meter hoch. Und dieser Turm ist auf Sand gebaut. Nicht auf Fels, weil Fels gibt es da keinen. Habe ich extra nachgelesen, habe mich vorbereitet an der Stelle. Unter diesem Turm sind 300 Stelzen in den Sand gebaut worden, etwa 3 Meter Durchmesser, 55 Meter tief, jede einzelne Stelze. 300 davon. Ich habe ausgerechnet, kann man ja relativ gut ausrechnen, dass eine Stelze ungefähr 1000, nicht Zentner, sondern Tonnen wiegt. Eine Stelze, also 300.000 Tonnen sind unter dem Burj Khalifa verbuddelt, im Sand. Und die halten diesen Turm, der dann drauf gebaut wird, 828 Meter, obwohl sie auf Sand stehen. Die Fachleute sagen, dass die Belastung durch sogenannte Mantelreibung abgetragen werden muss. Das heißt, die Oberfläche der Stelzen, diese 55 Meter da ringsherum, die reiben an dem Sand, der da seitlich dran ist und das trägt. Verrückt, ne? Es geht manchmal, wie gesagt, auch was schief, den kennt ihr. Und wir brauchen etwas, was uns hält, was uns Fundament gibt. Sie versucht es mal. Wer kann meinem Leben, wer kann der Gemeinde Halt geben, dass sie keine Schieflage bekommt? Wichtig. Ein Fundament, das trägt, damit es keine Schieflage gibt in unserem Leben. keine Schieflage gibt in der Gemeinde. Also wir brauchen etwas, eine Grundlage für die Gemeinde, und wer jetzt schon irgendwie ein bisschen länger in der Gemeinde ist, der weiß die Antwort. Ne? Die Antwort ist Jesus, hurra. Genau, ist wie in der Jungschar, ne? Was ist braun und hat einen buschigen Schwanz und hüpft von Ast zu Ast. Und der Junge sagt, eigentlich ein Eichhörnchen, aber so wie ich den Laden kenne, heißt die Antwort Jesus. Ja? Die heißt bei uns immer Jesus, klar. Ich habe überlegt, Mensch, wie predige ich eigentlich über dieses Thema, wenn jeder die Antwort schon kennt? Eigentlich könnte ich jetzt aufhören und sagen, okay, wisst Bescheid, tschüss. Mach weiter. Okay, dann provoziere ich euch jetzt mal ein bisschen, indem ich sage, was das Fundament der Gemeinde nicht ist. Und ich glaube, ich habe sofort eure Aufmerksamkeit. Es ist nicht die Bibel. Totenstill. Sorry. Gerade haben wir doch gesagt, das Fundament ist Jesus Christus. Jetzt plötzlich sei das so still und überlegt, ne? Die Worte der Bibel kann man für alles benutzen. Sogar der Teufel benutzt sie mit Vorliebe, um uns zu verführen. Aber unsere Grundlage ist doch das Wort Gottes, oder? Ja, aber wer ist denn das Wort Gottes? Jetzt kommt die Antwort wieder richtig, ja? Jesus, ja, genau. Er ist das fleischgewordene Wort Gottes, das in diese Welt gekommen ist. Er ist das Wort Gottes. Und deswegen, die Fundament ist nicht die Bibel, wie wir sie kennen hier, sondern es ist Jesus Christus selbst. Zweite These, nicht weniger spannend. Es ist nicht der Heilige Geist. Das Fundament ist Jesus Christus. Er ist der Fels, auf dem unser Glaube steht. Durch sein einmaliges Opfer sind wir gerettet, so bezeugt es der Geist. Hebräer 10, 15. Der Geist bezeugt, dass es Christus ist, das Fundament. Nicht mehr. Er ist es nicht. Er bezeugt es. Und ein drittes. Das Fundament für die Gemeinde sind auch nicht die Menschen und ihre Gaben. Auch nicht ihre geistlichen Gaben. Paulus drückt im Korintherbrief von dem Vers, wo es da heißt, es ist der einzige Grund, der gelegt ist, ist Jesus Christus. Da drückt er in diesem Kapitel seine Enttäuschung gegenüber der Gemeinde in Korinth aus und sagt, ich habe gedacht, ihr lasst euch vom Geist Gottes leiten und wachst im Glauben und begreift, worauf es ankommt. Aber ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Dass Christus eben nicht euer Fundament ist, das habt ihr bewiesen gerade. Ihr lebt immer noch so, als ob ihr Jesus gar nicht kennen würdet. Und das Beweis dafür, den ihr anführt, ist, der Streit und der Neid unter euch beweisen das, dass ihr immer noch denkt wie alle anderen Menschen, die Jesus nicht kennen. Worum ging es in Korinth? Paulus hatte diese Gemeinde gegründet und durch ihn sind viele zum Glauben gekommen. Er hat sie die ersten Schritte im Glauben gelehrt. Das machte ihn für viele zum Vorbild, zum geistlichen Mentor, zum Vertrauten. Und nachdem er weitergezogen war, kam ein toller Prediger in die Gemeinde, der richtig gut predigen konnte. Rhetorisch, super, mitreißend. Da konnte Paulus scheinbar, offensichtlich, nicht mithalten. Jedenfalls in den Augen einiger Menschen nicht. Apollos hieß er. Er hieß nicht nur wie ein kritischer Gott. Ich würde sagen, er hat gepredigt wie ein junger Gott. Ja? Und er hat schnell viele Fans, die ihm zugejubelt haben. Aber nicht alle waren so begeistert, denn da gab es auch noch die Petrus-Liebhaber. So ein bisschen älter und gesetzt und auch an dem orientiert, was geschrieben steht. Vielleicht waren das die Judenchristen, die gesagt haben, eigentlich müssen doch alle die Beschneidung auch haben und eigentlich müsste das doch so sein. Vielleicht gab es aber auch welche, weiß nicht, ob der Petrus da bekannt war als der Draufgänger, den er auch war. Vielleicht die seine draufgängerische Art geliebt haben. Immer voran und rein und hinterher gucken, was dabei rauskommt. Wenn ich mit dir sterben müsste, ich verleugne nicht. Nur wer mit Haut und Haaren Jesus nachfolgt, der ist ein richtiger Jünger. Und schließlich gab es wohl auch noch ganz fromme Jesus-Jünger, die auch überzeugt waren, dass nur sie die richtige Sicht haben und den richtigen Glauben haben und selbst aus Jesus etwas gemacht haben, wo man sich drüber streiten kann, wo man glaubt, besser zu sein als die anderen, mehr zu haben als die anderen. Und Paulus sagt, wenn ihr noch unter euch so denkt und so miteinander umgeht, dann fehlt euch was. Dann ist das keine Grundlage für Gemeinde und keine Grundlage für Glauben. Lagerbildungen in den Gemeinden sind bis heute nicht ganz unbekannt. Nicht nur in Korinth damals. Aber auch nichts Neues eben. Paulus sorgt sich um diese Gemeinde in Korinth, dass sie die Grundlage verliert, weil sie in diese Kämpfe verstrickt ist. Denn vor lauter Streiterei, wer der Wichtigste ist, wer am besten predigen kann, wer die richtige Einstellung hat und am geistlichsten ist, den reinsten Glauben vorweisen kann, dann geht das Fundament verloren. Wenn die einen unter euch sagen, ich gehöre zu Paulus, und der andere, ich von Apollos, also bin da abhängig, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen taugen nicht als Fundament. Weder Pastoren, noch Evangelisten, noch Heilungsprediger, noch bibeltreue Verkündiger, noch Seelsorger oder wen ich sonst noch aufzählen könnte. Menschen taugen nicht als Fundament. Alle sind Mitarbeiter, sagt Paulus. Jeder macht das. Jeder macht das, was er von Gott bekommen hat, was Gott ihm aufgetragen hat. Und er sagt dann von sich, ich habe gepflanzt, ich war der, der gepflanzt hat bei euch. Und der Apollos war der, der das begossen hat, damit es weiter wächst. Aber Gott letztlich hat das Gedeihen gegeben. Es geht nicht um die Menschen. Menschen sind nicht das Fundament. Das ist allein wichtig, dass wir glauben, vertrauen und wissen, dass es auf Gott alleine ankommt. Wo Menschen um ihre Bedeutung streiten, gerät das Fundament aus den Augen. Irgendwie glauben wir schnell, dass wir wichtig sind. Die Jüngeren haben schnell den Eindruck, dass erst mit ihnen alles so richtig anfängt. Erlebe ich jetzt als Älterer doch immer wieder. Habe ich aber selber als Jüngerer auch gedacht. Und die Älteren glauben, dass es ohne sie überhaupt nicht geht. Und die Jüngeren das Fundament längst verlassen haben. Das haben alle Älteren Glaubensgeschwister auch von den jungen nachfolgenden Generationen gedacht und ganz nebenbei, das ist in dieser Welt so seit Tausenden von Jahren. Und wir machen das genauso. Wo ist denn da das Fundament? Dass wir glauben, wir wären es. Es werden uns viele Fundamente angeboten in dieser Welt. Unsere Maria hat gestern Abend als Gardemädchen beim HCV in der Aula des Gymnasiums getanzt. Ich musste ganz genau hinschauen, weil mit Perücke und Dings und geschminkt, ich habe sie gar nicht mehr erkannt hier, ich musste erst mal gucken, wo sie ist. Und es gab eine Botschaft dieses Abends, ein lustiger Abend. Für mich nicht so arg, aber gut. Die Botschaft war, Fasching macht die Herzen frei. Seid mal lustig und fröhlich und alle Sorgen mal vergessen. Das sollte auch so solche Momente in unserem Leben geben. Selbstverständlich. Also bitte, gerne. Aber ist das das Fundament, das trägt fürs Leben? Ich kann aber auch andere Angebote aufzählen, ja? Denn von Sport und von Gesundheit, gesunder Ernährung und so weiter, da wird auch immer so getan, als ob das die Grundlage wäre. Jeder glaubt, diese Grundlage zu haben und bietet uns das so an. Und wieder andere, das sind die materiellen Grundsteine, das Haus, das Boot, die Bitcoins und so weiter, die Bestätigung und Sicherheit geben. Es gibt so vieles, was an die Stelle von Jesus treten kann. Ich werde das nie vergessen, dass ich ein älteres Ehepaar besucht habe, schon viele Jahre her, in Hessen, im tiefen Hessen oben. Und sie dann vor mir saßen, so Mitte 70, und ganz betröppelt waren, weil sie ihr ganzes Leben darauf verwendet haben, zwei Kinder. Wir brauchen zwei Häuser, die wir vererben können. Und darauf gespart haben und sich da krumm gelegt haben. Und dann vor mir saßen und sagten, unser Sohn ist nach Amerika ausgewandert, der braucht kein Haus hier im Westerwald. Und unsere Tochter ist Diakonisse geworden, die braucht auch keins. Und da saßen sie mit ihren zwei Häusern total niedergeschlagen, weil das ganze Leben darauf gebaut war, da mal was vererben zu können. Jemand hat mal gesagt, wenn ich dafür, wo ich dann, wenn meine Zeit knapp ist, noch Zeit habe, dafür, wo ich, wenn mein Geld knapp ist, noch Geld habe und dafür, wenn meine Kraft knapp ist, noch Kraft habe, das ist mein Gott. Das ist meine Grundlage für mein Leben, was ich für mein Fundament halte. Und wenn ich glaube, dass das meine Vererbung ist, das, was ich weitergeben kann, dass meine Kinder dankbar sind oder wie auch immer, wenn ich glaube, dass es das ist, dann ist das mein Fundament. Und ich habe mir das so mitgenommen für mich und habe gesagt, das ist es nicht. Das kann es nicht sein, dass ich das glaube, dass ich darauf mein Leben baue und dann da sitze am Ende und feststelle, das war es nicht. Das möchte ich nicht. Es hat in der Geschichte der christlichen Gemeinde dann Zeiten gegeben, in denen man dann immer versucht hat, Dinge zu verbieten, damit keine falschen Fundamente entstehen. Ja? Ich weiß nicht, wie alle denken hier so, wir waren gestern in der Faschingsveranstaltung, ist das so das Wahre? Doch eigentlich nicht, oder? Ist es mein Gott, ja. Mir hat tatsächlich ein älterer Mann damals in Wetzlar an meiner ersten Pastorenstelle erzählt, dass er auf dem Volksfest gewesen ist und der Pastor damals hat es rausgekriegt, also 1920 ungefähr, und er hat Schläge dafür gekriegt. Ja? Der Pastor hat Schläge ausgeteilt, weil er den jungen Mann auf dem Volksfest entdeckt hat. Was ist denn das für eine Grundlage? Was ist denn das für ein Fundament? Wenn wir glauben, durch Verbote Fundamente schaffen zu können. Fast so wie die Juden, die versuchten, das Fundament Sabbat zu schützen und tausende von Geboten und Gesetzen erfunden haben, damit sie das hinkriegen. Die Christen machen es oft in gewisser Weise auch so. Der Prediger Salomo sagt übrigens was anderes. Der sagt ganz locker, alles hat seine Zeit. Natürlich hat Lachen seine Zeit und fröhlich sein, ja, um alles vergessen. Und Sport machen, würde vielleicht heute sagen, hat auch seine Zeit. Kaufen und verkaufen, gewinnen und verlieren, alles hat seine Zeit, aber davon kann nichts die Grundlage für unser Leben sein. Paulus drückt es ähnlich aus bei den Korinthern. Was folgt denn aus dem allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Ja? Alles gehört doch euch. Paulus, der sät, das ist wichtig, ja. Apollos, der toll predigen kann, das ist wichtig, ja. Und Petrus, der es ganz genau nimmt oder der ganz enthusiastisch ist, ja. Alles gehört dazu. Die Welt gehört doch euch. Oh wei, biblische Aussage. Die Welt gehört doch euch. Das Leben und der Tod und die Gegenwart und die Zukunft, alles gehört euch. Ihr selbst aber, und jetzt kommt wieder die Antwort, gehört Christus und Christus gehört Gott. Lasst uns aufhören mit Verboten, mit Dingen, Aufstellungen, wie das sein muss, wie es sein soll, zu versuchen, das Fundament zu schützen. Es ist Christus und es kann nur Christus sein. Ich darf also von einem Menschen begeistert sein. Ich darf Freude haben in dieser Welt, an der Schöpfung, an dem, was diese Welt zu bieten hat und trotzdem mein Leben auf Jesus Christus bauen. Was macht, Schlussfrage, ein Fundamentalist, also einer, der ein gutes Fundament hat, wenn das Fundament Jesus Christus ist? In der Bergpredigt kommt etwas vom Fundament. Da steht etwas vom Fundament. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Wer meine Worte hört und tut sie, sagt Jesus. Das ist der Schluss der Bergpredigt. Und ich habe mal geguckt, welche Grundsätze, welche Grundsteine stehen denn in der Bergpredigt drin? Was hat er denn gerade gesagt, worauf ich bauen soll, was ich umsetzen soll, was ich tun soll, tun kann, um ein Fundament zu haben? Und das Erste, was ich entdeckt habe, ist erkennen, dass wir vor Gott nichts vorweisen können, außer Christus selbst, dass ich geistlich arm bin. Selig sind, die geistlich arm sind. Die erkennen, dass sie nichts vorzuweisen haben. Und wie schnell geht es, dass ich meine, was vorweisen zu können, dass ich so viel gebetet habe, so viel gemacht habe, so viel gedient habe. Wie schnell geht das? Und ich bin auf einem anderen Fundament unterwegs. Ich mache es kurz, ich könnte zu jedem jetzt was sagen, was das bedeutet. Den Menschen vergeben, so wie er uns vergeben hat, er schenkt uns die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die kommt nirgendwo anders her. Barmherzig sein mit den Menschen, so wie er mit uns barmherzig ist. Und nicht vorschnell selbstgerecht urteilen. Lieben, so wie er uns liebt. Er hat auch seine Feinde geliebt. und uns zu ihm bekennen, so wie er sich zu uns bekannt hat. Geben und beten, ohne dass uns darauf was einzubilden, da ist ein ganzes Kapitel fast darum. Das Vaterunser steht ja in diesem Zusammenhang, bild dir nichts darauf ein, wenn du betest. Vertrauen, weil er weiß, was wir brauchen. Grundsteine, wo ich denke, darüber nachzudenken. Und ihr merkt, von all dem, was in der Predigt jetzt vorher war, kommt da eigentlich gar nichts vor. Da geht es um was anderes. Da geht es nicht darum, was besser ist und toller ist und welcher Mensch oder die Predigt oder das, oder was auch in Korinth diese Auseinandersetzung war, wer das Richtige hat. Dieses Denken kommt da nicht vor, sondern sich auf Christus und das, was er uns sagt, zu konzentrieren und umzusetzen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Fundament bist, auf dem wir stehen. Und du siehst uns und siehst auch, wie wir ja manchmal doch einigermaßen verzweifelt danach suchen, was da das Richtige ist, wie wir das umsetzen. Dass Menschen kommen und dich auch gefragt haben, was muss ich denn tun? Und wie gerne wir was tun wollen. Und oft das Vertrauen einfach auf dich gefragt ist. Das barmherzig sein, das Vergeben, das Lieben. Uns an dir orientieren, wie du mit Menschen umgegangen bist. Und wie du immer wieder gefragt hast, was dein Vater im Himmel will. Und auf ihn zu schauen. Und nicht nach dem, wie wir glauben, dass es sein muss. Wie wir Verbote aufrichten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du unseren Blick zurechtrücken willst. Und ich bitte dich, dass du mir immer wieder neu begegnest. Und ich aus dieser Beziehung zu dir leben kann und auch entdecken darf, was heute dran ist. Dass es nicht immer das, was gestern war, das Bessere ist. Aber auch nicht immer das Bessere ist, was kommt, was das Neue ist. Sondern was du, Herr, zeigst und wo du uns führst. Und wir uns von dir leiten lassen. Schenk uns dieses offene Herz, dieses offene Denken und die Bereitschaft, dir zu folgen. Amen.